SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Wolfgang Heim.
Die Afghanistan-Bilanz ziehen wir heute mit einem Mann, der seit vielen Jahren für die Zeit in Hamburg schreibt, der seit vielen Jahren auch unterwegs ist in den Kriegs- und Krisengebieten dieser Welt, speziell auch in Afghanistan. Guten Morgen und herzlich willkommen, Wolfgang Bauer.
Guten Morgen, Heim.
Wann waren Sie zuletzt in Afghanistan?
Ungefähr vor einem Monat.
Wie lange?
Für 3 Wochen, also quasi den ganzen Juli.
Fester Standort oder eine Art von Reise, die Sie da unternehmen konnten?
Also ich habe ein mehr oder minder festes Team dort unten in Kabul, habe aber keinen festen Standort. Also ich gehe nach Afghanistan, reise dann wieder nach Deutschland. Dann sind meistens mehrere Monate Pause zwischen den Reisen, bevor ich dann wieder zurückkehre.
Mit welchen Eindrücken und mit welchen Gefühlen haben Sie das Land dann vor 4 Wochen verlassen?
Die Situation, die wird Tag für Tag die desolater. Wir sind in Kandahar gewesen, also der früheren Hauptstadt von Afghanistan, der Geburtsstätte der Taliban. Eine Stadt, die bis vor kurzem als eine der sichersten galt, weil massiv die Amerikaner dort ihre Truppen stationiert hatten und die Afghanen auch. Mhm. Und wir haben uns in Kandahar kaum sozusagen vor die Haustür getraut. Jeden Tag hast du da bis zu 20 Morde auf der Straße, Target Killings.
Begangen von wem?
Das weiß man oft nicht, häufig von Taliban, aber dieses Vakuum, was sich da jetzt ausgebreitet hat, machen sich viele Parteien zunutze, also auch die Mafia, Kriminelle, ein immer größer werdendes Problem in diesem Land. Also in der Stadt ist es nicht mehr sicher. Und die Taliban haben jetzt gerade in den letzten Wochen Nachbarschaft für Nachbarschaft, Distrikt für Distrikt erobert und sind jetzt in den Straßen von Kandahar.
Was Kandahar angeht, spielt der IS, der Islamische Staat, da auch eine Rolle?
In Kandahar selber nicht. Der Islamische Staat, auf den wir später dann wahrscheinlich noch zu sprechen kommen, der ist vor allem im Osten Afghanistans aktiv, in Nangarhar und in Kunar. Ja. Da ist das sehr besorgniserregend seit einiger Zeit. Nicht in Kandahar.
Wie groß ist die Angst der Menschen, möglicherweise auch der Menschen, die mit der Bundeswehr zusammengearbeitet haben, vor der Rache der Taliban in Kandahar?
Die mit der Bundeswehr und mit dem Militär insgesamt zusammengearbeitet haben, die sind natürlich in Panik. Die sind auf den Listen der Taliban, die können sich auch kaum mehr außerhalb der Städte bewegen, weil das Land, die Highways von den Taliban kontrolliert werden. Die Familien sind, muss man einfach sagen, in heller Angst, in großer Aufregung und hoffen immer noch, dass die Bundeswehr bzw. die Amerikaner sie ins Ausland retten, muss man sagen.
Wenn Sie sagen, Liste der Taliban, das ist Todesliste.
Das kann man so nicht unbedingt sagen. Also ich war ja letzten Herbst mit den Taliban selber unterwegs, embedded, wie man so sagt, im Journalistendeutsch. Und dort haben die Taliban mir gesagt, dass sie die Listen haben, aber dann ein Gericht tagt und dieses Gericht dann später über das Los der jeweiligen dann entscheiden würde.
Also das denke ich nicht. Das ist eine zweifelhafte Beruhigung, wenn ich das so sagen darf.
Das ist überhaupt gar keine Beruhigung. Ich glaube aber auch nicht, dass nun alle nun automatisch sozusagen umgebracht werden würden. Die Taliban müssen schon erkennen, dass selbst wenn sie diesen Krieg gewinnen sollten, das ist auch nochmal die Frage, sie dann noch nicht den Frieden gewonnen haben. Sie also dieses Land mit sich selbst versöhnen müssen und das geht nicht über nur Kopf-ab-Strategien.
Wenn wir über Afghanistan reden, dann sollten wir vielleicht auch die neuesten Meldungen angucken. Die Taliban, so ist aktuell zu lesen, haben inzwischen mehr als die Hälfte des Landes eingenommen. Korrekt?
Wahrscheinlich ist es deutlich mehr. Es kommt immer darauf an, was man da reinzählt. Die Regierung, kann man im generell sagen, kontrolliert nur noch die größeren Städte. Kontrolle auch in Anführungsstriche gestellt. Und auf dem flachen Land maximal die Distriktzentren. Das beschränkt sich oft auf einzelne Gebäude der Polizei, des Gouverneurs und des Militärs. Der Rest ist bereits, also eigentlich schon in Taliban-Hand, von wenigen Regionen abgesehen.
Dann eine Meldung, über den Hintergrund haben wir eingangs der Sendung schon gesprochen. Die Angst davor, dass die Taliban Rache nehmen könnten, führt offenkundig dazu, dass, Frage, auch eine große Flüchtlingswelle droht?
Absolut. Pakistan, Tadschikistan, der Iran, die machen alle gerade ihre ehemaligen Flüchtlingslager, die sie noch aus früheren Jahren hatten, sozusagen fit. Die bereiten sie vor für eine große Flüchtlingsbewegung. Sogar Soldaten, aktive Einheiten beginnen ja schon in die Nachbarländer zu fliehen. Aha. Wie vor 2 Wochen, als über 1000 afghanische Soldaten nach Tadschikistan geflohen waren, weil sie mit dem Rücken sozusagen zur Wand standen und Angst hatten, von den Taliban gefangen genommen zu werden.
Welche Rolle spielt denn eigentlich bei einer möglichen Flüchtlingswelle der Flughafen von Kabul?
Der Flughafen von Kabul nun ist wichtig, weil er eine der letzten Nabelschnure sozusagen ist für das Regime, für die Botschaften, für die Institutionen in Kabul. Was die Flüchtlingswelle angeht, ich glaube nicht, dass der Flughafen eine große Rolle spielt. Die meisten Leute versuchen über den Landweg natürlich zu entkommen, über den Iran beziehungsweise dann nach Pakistan und nach Indien auch.
Die Bundeswehr ist komplett raus aus Afghanistan, die US-Truppen auch.
Fast, obwohl sie jetzt wieder aktiver werden, gerade in den letzten Tagen.
Wie viele US-Soldaten plus minus sind noch in Afghanistan?
Es ist im Moment unklar, vermutlich sind es 5.000 bis 6.000. Mhm. Man hat dort auch viele Firmen, Subunternehmer sozusagen, Söldnertruppen, die für die Amerikaner dort arbeiten, die teilweise noch im Land sind.
Was ist mit anderen Truppen aus anderen Ländern? Sind die noch in nennenswerter Zahl im Land?
Es heißt, dass jetzt mehr und mehr pakistanische Truppen im Land sind, an der Seite der Taliban. Also je mehr sich die Amerikaner jetzt zurückgezogen haben, desto mehr ist Pakistan aktiv geworden, mit militärischen Beratern, die Taliban-Einheiten begleiten und beraten.
Was ist eigentlich mit dem Regierungsmilitär? Also man hat ja 20 Jahre Zeit gehabt, die Bundeswehr hat das ja auch versucht, diese Soldaten quasi zu trainieren, militärisch entsprechend fit zu machen. Jetzt gibt es Meldungen, dass diese Regierungssoldaten auch quasi auf der Flucht sind oder sich mit den Taliban verbünden.
Ja, man muss sich anschauen, wer ist die Regierung? Die Regierung besteht ja aus einer Vielzahl an ehemaligen Warlords, die ihre eigene Gefolgschaft haben. Militär, das sich wirklich jetzt mit dem Nationalstaat Afghanistan identifiziert, würde ich sagen, gibt es kaum. Meistens sind es persönliche Loyalitäten, die Menschen dazu bewegen, zu kämpfen und ihr Leben zu riskieren. Und das große Problem seit Anfang an war dieses und dann auch die Bezahlung. Die kriegen wirklich kläglich wenig Geld. Die Hauptlast der Kämpfe, das vergisst man bei Afghanistan immer, wird nicht vom Militär getragen, sondern von der afghanischen Polizei ausgebildet, auch von den Deutschen. Die bekommen noch weniger Geld und noch weniger Munition. Jetzt ist das wie so ein Dominoeffekt. Wenn ein Distrikt nach dem anderen an die Taliban fällt, sind natürlich die Soldaten, die Polizisten in den Nachbardistrikten, tendieren eher dazu, ebenfalls den Kampf aufzugeben.
SWR1 Baden-Württemberg mit unserem heutigen Leutegast, mit dem Zeitjournalisten Wolfgang Bauer, der zum einen im Herbst des vergangenen Jahres bei den Taliban in Afghanistan war und zum zweiten dafür auch einen renommierten Journalistenpreis bekommen hat. Wie reist man zu den Taliban? Was muss man vorher abklären? Auch welche Sicherheitskriterien muss man da beachten vorab?
Wir haben monatelang dieses Projekt geplant und hätten es auch nicht verwirklichen können, hätten wir nicht das Glück gehabt, einen afghanisch-britischen Filmemacher kennenzulernen, der seit 20 Jahren gute Kontakte in die Führungsspitze der Taliban unterhält. Das Problem mit den Taliban ist, dass sie eine offizielle Führung haben, die meistens in Doha am Golf tagt und dann aber sehr viele Kommandeure, Gouverneure, unterschiedliche Flügel in Afghanistan auf dem Boden haben und es nicht immer klar ist, welcher Kommandeur die Führung wie respektiert. Deshalb haben wir Teams ausgeschickt zu verschiedenen Taliban-Befehlshaber in den unterschiedlichen Provinzen, nachdem wir das Okay der Führungsspitze bekommen hatten, um festzustellen, ob die auch uns wirklich als Journalisten haben wollen oder als Entführungsopfer.
Ja. Wie leben Taliban? Sind das irgendwelche Dörfer? Sind das irgendwelche Pickups, die da irgendwie zu einer Wagenburg zusammengeschoben werden?
Die leben überwiegend auf Motorrädern, in ländlichen Distrikten. Die Gefahr, durch Drohnenanschläge angegriffen zu werden, ist trotz allem immer noch relativ hoch. Die afghanische Luftwaffe hat nach wie vor auch die Drohnen. Sie werden versorgt von der Bevölkerung, die mehr oder minder gezwungen sind dazu. Mit Essen und Lebensmitteln und wechseln von Dorf zu Dorf, von Haus zu Haus, übernachten an unterschiedlichen Orten, halten aber auch schon Gericht und haben schon Institutionen.
Aber wenn das so verstreut ist, dann muss es ja eine Kommunikationsstruktur geben, die ja nur mit modernen Kommunikationsmitteln möglich ist.
Walkie-Talkies. Alle haben Walkie-Talkies, teilweise auch Smartphones. Früher war das ja undenkbar gewesen bei den Taliban noch vor 20 Jahren. Aha. Das Bild an sich ist ja verboten. Mit dem Smartphone kann man Musik anhören, alles Mögliche, was verboten war unter den alten Taliban und jetzt vielleicht wieder. Aber diese Technologie haben besonders die jungen Taliban und damit wird heftigst kommuniziert.
Eine feste Führungsstruktur oder, wie Sie es gerade angedeutet haben, auch einzelne Kommandeure, die sich möglicherweise an bestimmte Vorgaben nicht halten?
Genau, das ist das Problem, das man als Außenstehender hat, wenn man sich den Taliban anvertrauen will. Dass es eben einzelne Kommandeure gibt, die dann eventuell doch der Versuchung erliegen würden, das Reporter-Team zu entführen und in der Hoffnung eben ein Lösegeld erwirtschaften zu können.
Größte Angst. Waren Sie damals in diesem Herbst 2020 diesem Risiko konkret ausgesetzt?
Wir hatten als einzige Garantie eine Audiobotschaft des obersten Führers der Taliban, der gesagt hat, liebe Brüder auf der Straße, die Kontrollstellen, wenn ihr diesem Team begegnet, bitte, die sind Gäste des islamischen Kalifats, der islamischen Emirate Afghanistans, behandelt sie entsprechend. Das war die einzige Garantie sozusagen und eben unsere Kontakte vor Ort. Wir hatten einzelne lokale Journalisten schon zu den Kommandeuren der Taliban in den Distrikten geschickt, die dann auch bei denen schon übernachtet haben, die uns rückgemeldet haben, ist es in Ordnung, ist es nicht in Ordnung, wir haben ein komisches Gefühl. So dass also sozusagen die Unsicherheit sich etwas in Grenzen hielt.
Diese knappe Woche mit den Taliban im vergangenen Herbst, wie haben die Taliban Sie behandelt?
Die erste Begegnung war natürlich voller Misstrauen geprägt. Wir haben die eben in der Mitte vom Nirgendwo zwischen Regierungslinien und dem ersten von den Taliban kontrollierten Dorf getroffen. Junge Leute auf Motorrädern mit schwarzen Turban. Sie konnten nicht sicher sein, dass wir für sie ungefährlich sind. Vielleicht Militär, Spione, vielleicht bringen wir die Drohnen aus der Luft mit. Und wir natürlich konnten auch nicht sicher sein, dass die in uns Journalisten sehen und nicht Geld.
Das hat sich dann normalisiert im Laufe der Tage?
Das hat sich im Laufe der Tage dann normalisiert, als sie gemerkt haben, welche dummen Fragen ich stelle. Eben keine Fragen, die ihnen bedeuten, ich kenne ihre Leute, ich kenne die Namen der Kommandeure, ich kenne ihre internen Strukturen in dem Distrikt, sondern aus ihrer Sicht relativ oberflächliche Fragen. Da haben sie sich dann entspannt und nach ein paar Runden Lachen über private Dinge dann sowieso. Ich hatte den Eindruck, wir sind die ersten Menschen aus dem Westen, auf jeden Fall die ersten Journalisten aus dem Westen, mit denen diese Taliban zu tun hatten.
Haben Sie Taliban-Frauen erlebt?
Nein. Wir haben in den von den Taliban kontrollierten Distrikten nur Frauen gesehen, die mit der Burka bekleidet waren. Das propagieren die Taliban jetzt auch, entgegen dem, was sie vor den Amerikanern versprochen hatten. Die Burka kommt zurück.
Sie haben, apropos Burka, auch eine Frau porträtiert in der Zeit, Mariam Durrani, die eine Frauenhilfsorganisation in Kandahar aufgezogen hat, die sich, also die verschleiert ist im Sinne von trägt ein Kopftuch, aber die sich weigert, eine Burka zu tragen.
Genau. Wobei sie sich auch das in den nächsten Wochen überlegen wird. Ich habe ja vorhin erzählt, die Taliban sind schon in Kandahar. Frau Durrani hat viele, viele Morddrohungen bekommen und ist nach meinem Wissen die einzige Frauenorganisation, die noch aktiv in diesem belagerten Kandahar arbeitet.
Ja, und die sich darum kümmert und sich dafür einsetzt, dass Mädchen nach wie vor in die Schulen können?
Genau, sie hat ein Haus des Lernens, so heißt es, in Kandahar. Sie unterhält eine Bibliothek für Frauen, das einzige Gym für Frauen in der gesamten Provinz, wo Frauen trainieren können. Eine Radiostation mit Frauenprogramm. Allerdings sagt sie, immer weniger Frauen gehen zur Schule. Die Bibliothek ist leer, es kommen keine Frauen mehr in den Gym. Die meisten Frauen in Kandahar, die sie bisher in ihrem Programm hatte, bleiben zu Hause aus Angst.
Was bedeutet, die Taliban des Jahres 2021 sind genau so wie die Taliban vor 20 Jahren, die man da zur Seite gedrückt hat?
Das lässt sich jetzt ganz schwer beantworten. Die Taliban selber sagen gegenüber dem Ausland, nein, wir haben uns verändert. Wir haben damals Fehler gemacht. Wir sind nur ungenügend auf die Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung eingegangen. Und in der Tat haben wir gesehen, als wir mit den Taliban unterwegs waren, dass in einzelnen Distrikten, in denen zum Beispiel Hazara, Schiiten, gelebt oder leben, die Mädchen bis zur 12. Klasse in die Schule gegangen sind. Aha. Während im Nachbardistrikt Pashtunen, sunnitisch, konservativ, die Mädchen nur bis zur 6. Klasse in die Schule geschickt worden sind. Es ist unklar, wie da die Zukunft aussieht.
Herr Bauer, hat eigentlich irgendjemand die Zahl der Toten in Afghanistan in den letzten 20 Jahren gezählt?
Es gibt verschiedene Statistiken, aber die einzige Statistik, der man, glaube ich, vertrauen kann, ist die der Deutschen, der 59 Toten Bundeswehrsoldaten.
Ja, und es gibt eine amerikanische Statistik, wonach mehr als 2000 US-Soldaten ums Leben gekommen sind.
Die Statistik umfasst allerdings nicht die Subfirmen sozusagen, also die Sicherheitsfirmen, die auch zu Tausenden, was die Mannzahl angeht, in Afghanistan unterwegs gewesen sind. Die sind nicht verpflichtet, ihre Verlustzahlen zu veröffentlichen, die privaten Sicherheitsdienste. Ja. Es ist völlig unklar, wie viel afghanische Sicherheitskräfte ums Leben gekommen sind. Die Regierung hatte in den letzten Jahren die Tendenz, die Zahlen eher kleiner zu schreiben. Vor Ort hat man oft ganz andere Zahlen erfahren.
In welchem Korridor bewegt sich das?
Das dürften mehrere 10.000 Tote gewesen sein. Die Zahlen gehen jetzt gerade von Woche zu Woche hoch. Am Tag, würde ich sagen, sterben 30 bis 40 afghanische Sicherheitskräfte.
Gibt es seriöse Zahlen, wie viele Taliban gestorben sind in den letzten 20 Jahren?
Nein, diese Zahlen sind Spiel der Propaganda. Die Regierung in Kabul schätzt die natürlich immer höher, als die Taliban dann anschließend veröffentlichen. Aber allgemein kann man sagen, dass die Taliban bis zu 10-mal so viel Männer verloren haben als die Gegenseite.
Und die Zahl der Opfer unter den Zivilbevölkerung kennt vermutlich auch niemand.
Lässt sich, da gibt es UN-Zahlen, aber die mag ich gar nicht zitieren, weil sie wirklich Schall und Rauch sind. Aber die Opferzahlen der Zivilbevölkerung sind ganz enorm. Jetzt muss man auf der anderen Seite natürlich aber auch sehen, dass viele Menschen natürlich auch ihr Leben behalten haben, dadurch, dass es jetzt bessere Krankenversorgung, bessere Gesundheitsversorgung und so weiter gibt. Also Statistik ist immer ein schwieriges Instrument.
Kann man denn seriös beziffern, wie viel dieser Krieg gekostet hat? Wie viele, keine Ahnung, Dollar, Euro?
Nein, es gibt Kollegen von mir, amerikanische Kollegen, die allein die US-Ausgaben auf mittlerweile in den letzten 20 Jahren 2 Trillionen Dollar schätzen. Also es sind unvorstellbare Zahlen, die in Afghanistan ausgegeben wurden. Und große Teile dieser Summen blieben dann auch in Amerika, beziehungsweise in Deutschland bei der Logistik bei entsprechenden Firmen. Aber diese Zahlen sind auch Teil des Problems, diese unglaublichen Geldsummen.
Sie haben es gerade an dem Beispiel der Krankenhäuser versucht aufzuzeigen. Also man ist ja nach Afghanistan reingegangen, nicht nur um die Taliban auszuschalten, sondern auch um eine funktionierende demokratische Zivilgesellschaft aufzubauen. Mhm. Inwieweit ist das gelungen?
Das war so ein bisschen die Hybris. Nachdem die USA gesehen hatten, wie leicht die Taliban sich haben stürzen lassen 2001, 2002, haben sie geglaubt, sie könnten Nation Building machen. Also tatsächlich, wie sie eben gesagt haben, eine Demokratie dort einführen, das Land entwickeln bis in das letzte Dorf hinein, ohne gleichzeitig aber sonderlich viel Ahnung von diesem Land zu haben, und haben sich dort dann mächtig verhoben. Es ist viel passiert. Es ist auch, als wir den Taliban in den entferntesten Distrikten unterwegs waren, können Sie dort immer noch Bauwerke sehen aus den Jahren 2003, 2004, Brücken, Straßen, Bewässerungssysteme und Brunnen. Also es ist viel gemacht worden, viel Infrastruktur gebaut worden, die zum Teil jetzt wieder zerstört wird.
Durch die Taliban. Ich weiß nicht, haben Sie mal zusammengerechnet und zusammengezählt, wie oft Sie in Afghanistan
waren? Ich weiß es nicht mehr. Seit 2002 fahre ich regelmäßig ins Land.
Also seit gut 20 Jahren. Letzte Reise vor 4 Wochen. Da sind Sie dann immerhin 3 Wochen im Land geblieben. Die Bundeswehr, darüber wollten wir reden, ist raus aus Afghanistan. Was hat dieser Einsatz gebracht?
Das ist schwer zu sagen. Also von Anfang an, glaube ich, hat da eine Vision gefehlt 2002. Ich sage immer, das ist die teuerste diplomatische Geste vermutlich in der Geschichte der Bundesrepublik gewesen, die Bundeswehr nach Afghanistan zu schicken, als Ausdruck der Solidarität gegenüber den Vereinigten Staaten. Jetzt haben die Deutschen, glaube ich, noch weniger Ahnung von dem Land gehabt als die Amerikaner. Und wurden eingesetzt im damals sichersten Bereich von Afghanistan, kamen kurz für ein halbes Jahr, waren kurz in Kriegshandlungen involviert, wurden dann aber wieder abgezogen auf Druck der Amerikaner, weil die Bundeswehr sich dort nicht so gut bewährt hatte, auch in der Zusammenarbeit mit den Amerikanern. Ist ja auch einige sehr schlimme Zwischenfälle gegeben hat, mit vielen Toten.
Der Tanklastzug beispielsweise, genau, der dann bombardiert worden ist, Kunduz, mit sehr vielen Dutzenden an zivilen Opfern.
Und andere Dinge. Und in den letzten Jahren waren sie in Mazar-i-Sharif stationiert, immer noch die sicherste Stadt des Landes, und waren vorwiegend damit beschäftigt, den Generalstab der Afghanen zu beraten in seiner Kriegsführung.
Das klingt so, als hätte man sich diesen Einsatz eigentlich auch sparen können.
Praktisch gesehen ja, generell nicht ganz, denn der Abzug der Bundeswehr hat für die Afghanen schon sehr viel bedeutet, also die Afghanen, die das Regime unterstützen. Die ausländischen Truppen, auch wenn sie nicht gekämpft haben, waren für viele in Afghanistan sowas wie der Goldstandard für eine Währung. Also eine Garantie, eine körperlich präsente Garantie. Wir lassen euch nicht im Stich. Wenn es zum Äußersten kommt, stehen wir hinter euch.
Das ist vorbei.
Das ist jetzt vorbei, und man sieht ja gerade die Verfallserscheinungen. Auch das Regime fällt ja geradezu in sich zusammen wie eine leere Hülle so schnell.
Ja.
Bis zu einem gewissen Punkt. Also die versuchen sich gerade zu stabilisieren. Aber und die Amerikaner haben das jetzt auch verstanden. In den letzten Tagen sind sie zum ersten Mal seit langer Zeit wieder mit Luftangriffen aktiv geworden. Ich glaube, allein gestern haben sie 52 Luftangriffe geflogen auf die Taliban, um diesen extrem schnellen Vormarsch der Gotteskrieger zu stoppen oder zu verlangsamen.
Es gibt Fotos und Videos von Taliban bewaffnet mit US-Gewehren, mit US-Pistolen, mit US-Material.
Habe ich selber gesehen, ja.
Gibt es das auch mit Bundeswehr-Ausrüstung?
Ich wüsste es jetzt nicht, aber auch die Bundeswehr hat ihre Ausrüstung ja zum Teil zurückgelassen. Das war Teil des Vertrages mit der afghanischen Regierung. Ich war jetzt in aufgegebenen Lager der Bundeswehr nicht, aber ich habe das aufgegebene große Lager der Amerikaner in Kandahar gesehen, wo bis vor kurzem viele Tausend, zu Hochzeiten 50.000 Soldaten stationiert waren, eine Stadt in der Stadt in Kandahar, und bewacht jetzt von 400 ärmlich ausgerüsteten afghanischen Soldaten. Ganz, ganz viel ist bereits schon auf dem, man sagt so unschön, Buschmarkt in Kandahar zum Verkauf.
SWR 1, Leute, heute Vormittag mit Wolfgang Bauer, der für die Zeit schreibt, seit 20 Jahren regelmäßig Afghanistan bereist und eine Familie kennt aus Kunduz, die dringend raus möchte aus dem Land, beziehungsweise aus dem Land raus muss. Was ist das für eine Familie?
Wir sprechen immer über die Übersetzer und die Mitarbeiter der Bundeswehr, die schon große Schwierigkeiten haben, sich jetzt in Sicherheit zu bringen und nach Deutschland geflogen zu werden. Was wir vergessen, sind die vielen, vielen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die für deutsche NGOs, für Hilfsorganisationen gearbeitet haben, über die sind völlig ausgeschlossen aus dieser Diskussion und auch aus den offiziellen Betrachtungen. Und das ist jetzt die eine fünfköpfige Familie, die noch in Kunduz lebt, die jahrelang für eine kleine deutsche NGO, die dort Schulen entwickelt hat, in den Dörfern aktiv gewesen ist, Frauenprojekte entwickelt hat, tätig gewesen ist, sowohl der älteste Sohn als auch der Vater. Die haben sogar diese NGO gerettet, die war mal kurz vorm Auseinanderfallen und haben einen bitteren Preis gezahlt für diese Hilfe, die sie den Deutschen angedeihen haben lassen. Der Vater wurde zweimal durch Anschläge verletzt. Der älteste Sohn, kurz nachdem wir auch bei ihnen übernachtet hatten in Kunduz, vorm eigenen Haus durch 5 Kugeln verletzt. Seine kleine Tochter stand neben ihm. Hm. Der jüngere Sohn, damals war glaube ich 11, Oma, entführt für 14 Tage und gefoltert, die ganze Familie.
Von wem?
Von Mafia, man weiß es nicht genau, es wurde Lösegeld von der Familie gezahlt, 2-mal. Die ganze Familie traumatisiert, bis heute natürlich. Die ältere Tochter, die in Kabul auf die Universität ging, auf ihrem Weg von der Wohnung zur Universität drangsaliert, von Leuten, die ihr gesagt haben, dein Vater soll aufhören, für die Deutschen zu arbeiten. Mhm. Und die Familie hat keine Chance, nach Deutschland zu kommen.
Warum nicht?
Weil Deutschland versucht, so weit wie möglich alles abzuwehren, was sich abwehren lässt. Alle Verantwortung auch abzustreiten, die sich abstreiten lässt. Es spricht ja schon Bände, dass sogar Übersetzer der Bundeswehr große Schwierigkeiten haben, nach Deutschland geflogen zu werden. Ich glaube, das hat politische Gründe. Wir befinden uns ja im Wahlkampf. Ja. Im Herbst sind Wahlen. Und offenbar ist das für die politisch Verantwortlichen nur populistisch schwer zu vertreten, nun Tausende von Afghanen nach Afghanistan aufzunehmen. Das ist die einzige Erklärung, die ich für mich persönlich habe.
Wobei ja die Kritik in diesem Zusammenhang an der Bundesregierung auch medial deutlich war, dass man gesagt hat, man kann doch diese sogenannten Ortskräfte nicht jahrelang für die Bundeswehr arbeiten lassen und sie dann, wenn die Bundeswehr weg ist, sozusagen ihrem Schicksal überlassen, mit der Gefahr von den Taliban getötet zu werden.
Auch das signalisiert natürlich den Afghanen, wir lassen euch im Stich, wir lassen euch im wahrsten Sinne zurück, wir drehen uns nicht mehr um und wir gehen. Was nicht nur jetzt desolate Folgen hat für die unmittelbar Betroffenen, sondern für die gesamte Gesellschaft, die in Teilen ja diese Werte, ja, Demokratie, Freiheit, Frauenrechte, die wir dort mit unseren Soldaten und Entwicklungshelfern versucht haben zu propagieren, auch diese Werte werden dadurch unterhöhlt.
Sie haben, als Sie zuletzt in Afghanistan waren, mit den Leibwächtern des amtierenden Präsidenten Ghani gesprochen. Was haben die Ihnen erzählt?
Dass sie in großer Sorge sind, dass jederzeit etwas passieren kann. Die meisten Staatsoberhäupter in der Geschichte Afghanistans sind nicht eines natürlichen Todes gestorben, sondern wurden umgebracht. Und Herr Rani hat sich viele, viele Feinde gemacht. Und je militärisch erfolgreicher die Taliban sind, desto mehr ist das Regime natürlich der Gefahr ausgesetzt, vollends auseinanderzubrechen.
Wagen Sie eine Prognose, wie lange Ghani, wenn er nicht vorher umgebracht wird, sich noch wird halten können?
Ach, das kann ich nicht sagen. Ich wage nur die Prognose, dass die Taliban nicht das ganze Land erobern werden. Dazu sind sie nicht imstande. Kabul hat grob geschätzt eine Bevölkerung von 12 Millionen Einwohnern. Ganz Afghanistan hat 32 Millionen Einwohner. Ein Drittel lebt in Kabul. Und ich glaube nicht, dass die Taliban über die Kräfte verfügen, diesen Moloch Kabul zu erobern.
Wagen Sie zu prognostizieren, wie die Zukunft der Frauen und der Mädchen in Afghanistan aussehen wird?
Die Spielräume, die sich die Frauen und die Mädchen in den letzten 20 Jahren erarbeitet haben, werden radikal enger werden. Die meisten Frauen werden aus den Berufen wieder zurück in ihre Familien gehen. Die meisten Familien werden aus Angst, dass auf den Schulweg was passiert, ihre Mädchen nicht mehr zur Schule schicken. Es werden mehr und mehr Mädchenschulen auch in Flammen stehen, wie jetzt auch schon in diesen Tagen. Für die Frauen beginnt jetzt wieder eine ganz bittere und dunkle Zeit.
Haben die USA Ihrer Einschätzung nach Afghanistan komplett aufgegeben oder spielt das auch in Zukunft noch irgendwie eine Rolle?
Das bleibt abzuwarten. Ich glaube, die USA haben ihre Rolle als dominierende Kraft aufgegeben. Das ist Fakt. Jetzt aber scheint es so zu sein, dass auch der amerikanische Generalstab zutiefst verunsichert ist über diesen so rasanten Vorstoß der Taliban. Darauf könnten diese vielen Luftangriffe in den letzten Tagen hindeuten.
Dann gibt's noch Pakistan und Iran, die jeweils ganz eigene Interessen haben. Kurz zusammengefasst, mit welchem Ziel für die Zukunft?
Pakistan hat das Interesse, sich Afghanistan als willfährigen Nachbar im eigenen Rücken zu erhalten. Pakistan ist ja fixiert auf die Bedrohung durch Indien und möchte der Umklammerung umgehen. Iran ebenfalls ist fixiert auf die Bedrohung durch die USA, durch die Sunniten in Saudi-Arabien und möchte so viel Einfluss wie möglich auf beiden Seiten der Front sozusagen in Afghanistan, auf Seiten der Taliban wie auf Seiten der Regierung sich erhalten.
Dann gibt es noch die aufstrebende Weltmacht China. Mit welchem Interesse für Afghanistan?
Ebenfalls. Es ist ein Riesenvakuum, was jetzt entsteht. Das ist beunruhigend für jeden Nachbarn. Man weiß nicht, welche Kräfte dieses Vakuum nähren wird. Deswegen versuchen alle Nachbarn, so viel Kontrolle wie möglich zu entfalten. China gibt der Regierung Geld. China aber flirtet jetzt auch mit den Taliban, um sie zu beeinflussen.
Wir sind am Ende dieser Sendung und ich bedanke mich, dass Sie da waren.
Ich bedanke mich für Ihr Interesse.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.